Und ich möchte einfach weitermachen an dem Thema, was wir die ganzen Monat schon haben. Ja, erreicht das Unerreichbare und dann Sterbeerlebnisse. Und da will ich hier heute ein bisschen daran arbeiten. In Zeitschriften und Büchern wird man immer wieder mit den Erlebnissen in der Todesnähe konfrontiert. Da wird erzählt, was die Leute so im Jenseits erleben und erlebt haben. Ich bin selbst mal kurz im Koma gewesen, fahre mit meinem Motorrad und fliege ich runter und gegen eine Mauer und habe Gehirnerschütterung und ich war zeitlang weg. Und da habe ich Nahtoderfahrungen gemacht und deshalb möchte ich auch hier daran arbeiten. So, die Sterbeerlebnisse, Nahtoderfahrungen, und da wird man konfrontiert in der Literatur immer wieder, weil das beschäftigt die Leute. Für was lebe ich? Für was bin ich da? Denn wir müssen eines Tages alles sterben. Denn der Mensch ist gesetzt zu sterben und dann, dass wir vor Gott stehen. Es gibt wirklich Leute, die waren an der Schwelle des Todes, in der Todes, ja, an der Grenze zur Ewigkeit und sind wieder zurückgefunden oder zurückgekommen, was es auch immer sei. Ja. Wenn man im Koma gewesen ist, dann erlebt man andere Dinge, als was man in der Schule erlebt oder in der Gemeinde erlebt. Da kannst du viel darüber reden, aber du bist nah der Ewigkeit. Doch der Tod war bei den Menschen immer nur Sterbeerlebnisse, aber noch lang nicht Todeserfahrung. Wir waren noch nicht drüben im Jenseits. Der Einzige, der im Jenseits war, das könnte der Lazarus gewesen sein in der Bibel, der war schon 3 Tage oder 4 Tage tot und er stank, er war in der Verwesung und Jesus auch, alle anderen Auferweckungen, was Jesus gehabt, war nur Scheintod, weil bei den Juden innerhalb von 24 Stunden die Menschen beerdigt werden in der Regel. Ja, und die meisten, die Nahtoderlebnisse gehabt haben, die waren nicht in der Ewigkeit als solches, denn die kamen wieder zurück, wie auch immer, und wurden zurückgeholt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Denn jeder, früher oder später, wird das erleben müssen. Oder vielleicht war es bei Sterbenden. Also ich bin bei, als meine Frau starb, war dabei bis zum letzten Moment. Und dann, als sie verstarb, hat der Arzt gesagt, sie muss noch hier 8 Stunden liegen, bis der Tod wirklich festgestellt wird. Nahtoderfahrungen. Das Endgültige. Und da kommt man nicht mehr zurück. Und deshalb geben so viele nicht die richtige Auskunft über die Nahtoderfahrungen, was sie erlebt haben. Also meine Erfahrung war, ich war auf dem Weg zum Himmel. Ich war schon Christ. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. Und da stehen 3 Burschen mir in den Weg und lassen mich nicht durch. Und es waren Menschen, mit denen ich ein Techtelmechtel hatte, zu schaffen gehabt habe. Und ja, wir haben Probleme gehabt und als sie dann zu mir kam, das erste war, dass ich sofort hingegangen bin und die Sachen bereinigt habe, damit der Weg zum Himmel bei mir offen ist. Deshalb geben viele Menschen Erlebnisse nicht die wirkliche Auskunft. Darum ist auch dieses Sterben noch nicht, dass das Herz ausgesetzt hat oder das Gehirn tot, dass man war, ja, und dass man nicht lange genug im Koma war. Wenn man wirklich tot drüben war, dann will man gar nicht mehr zurück, denn das andere, diese ganzen Nahtoderfahrungen waren, ja, ich komme nochmal zurück. Und warum habt ihr mich zurückgeholt? Ja, bei mir war es auch so, ich war auf dem Weg zum Himmel, ich habe diese Blockaden gesehen, die mir in den Weg standen, und ich war froh, dass ich wieder war und hier wieder war und das bereinigen konnte und in Ordnung bringen konnte. Dann, jetzt komme ich zu meinen Freunden, als Bursche hat man so manche Dummheiten gemacht. So, bei Nahtoderfahrungen geht es den Menschen, ja, wenn sie noch nicht klinisch tot waren, also dass sie noch wiederbelebt worden sind, wie auch immer. Wir haben so viele Geschichten und ich habe einige Leute auch in Heilbronn mich damit beschäftigt und einige Leute geholt aus der Erfahrung Christen, einen Baptistenpastor, der war tot. Einige Stunden, also wirklich tot, und er kam zu sich und hat mir erzählt, was er da drüben alles erlebt hatte als Pastor. Da ist eine Frau aus Amerika, die hat nicht einen Zahnarzt gehabt, die hat kein Gebiss gehabt. Die sagt, guck mal, Pastor, ich habe alle Zähne. Und dann später ist hier jemand gekommen und der war in Vietnam und sein Bein war amputiert und sagt, Pastor, schau her, ich habe beide Füße, ich kann Fußball spielen. Also wir sind im Jenseits vollkommen, wenn wir drüben sind. Und die hatte getroffen, aber sie war noch nicht am Thron Gottes, am Ziel. Ja, sie befanden sich irgendwo in der Zone zwischen Leben und Tod. Und das sind die Nahtoderfahrungen. irgendwo zwischen Leben und Tod. Sie waren nicht in dem Sinne ganz tot, was man sagen kann, unumkehrbar, dass man ja nicht mehr zurückkommt. Ja, und das ist manchmal gut, da kann man noch manches bereinigen. Ich konnte einiges bereinigen, bin Gott so dankbar, dass ich wieder zurück bin und das vor vielen, vielen Jahren. Der klinische Tod bedeutet, ja, dass der Atem still ist, dass das Gehirn ausfällt, dass wir keinen Sauerstoff mehr haben, aufnehmen und so weiter. Die ganze Umgebungsluft, die man atmet nicht mehr aus. Ja, keine Kohlensäureabgabe für die Umgebung. Und das bedeutet, dass das Herz still, Nahtoderfahrungen und Sterbeerlebnisse. Und ich habe so viele Beerdigungen in meinem Dienst gehabt, auch hier in Berlin. In einem einzigen Jahr habe ich 270 Tote beerdigt, so zu Grabe getragen. Aus der Gemeinde, auch Leute, die nicht in der Kirche waren und nicht religiös waren, die mich entweder als Redner gebucht haben oder als Pastor, je nachdem. Und man fragt sich, wo sind unsere Leben und Sterbeerlebnisse? Da ist ein kleiner Junge, Neukölln, beerdige ich die Mutter. Und da ist ein kleiner Junge und die fragten, können wir den Jungen mitnehmen zu der Beerdigung? Ich habe gesagt, freilich, das ist ja seine Mutter. Und dann ist die Beerdigung fertig und dann fragt jemand von den Angehörigen, kannst du sagen, wo deine Mutter ist? Die ist dort oben. Die ist dort oben. Ja, Kinder, die wissen mehr manchmal, als du denkst. Der klinische Tod ist innerhalb einer begrenzten Zeitspanne, tritt ein, dass wir ja nicht mehr da sind, aber warum habt ihr mich zurückgeholt? Warum passierte das? Wenn es die Wiederbelebung gelingt, nach einigen Minuten, dann war das nicht der biologische Tod, das war nur Scheintod. Ja, und deshalb, man muss früher hier bei uns, in unserer Gegend, wartet man 3 Tage bis zur Beerdigung, bis das freigegeben wird. Der biologische Tod, ja, ist, dass alle Organe so langsam Stück für Stück absterben. Das hat mir der Arzt aufgeklärt bei meiner Frau. Die Organe müssen sich alle zurückbilden oder zum Stillstand kommen. Und dann ist man endgültig tot. Dann ist man endgültig tot. Und ich will den Gedanken aufgreifen, wo sind wir dann? Ich halte da im Waldfriedhof in Seelendorf unten eine Beerdigung. Und der Mann war ein Freimaurer. Und der hat gesagt, also der Sohn ruft mich an, will was wissen, guckt im Telefonbuch und sieht Pastor. Dann hat der Sohn geschimpft, ja, ich kann das nicht mehr rückgängig machen, aber mein Vater hat gesagt, kein Pfaff soll am Grab stehen. Und dann niemand so, er wollte so einen Freidenker haben, aber kein Problem. Und ich werde als Redner, bin ich gebucht worden. Und dann rede ich. Und ich habe von Goethe zitiert, Goethes Faust. Meine Tage werden nicht in Äonen oder in Ewigkeiten untergehen. Und darüber habe ich gesprochen. Und das, was die Ägypter geglaubt haben, was die Griechen geglaubt haben, so ein bisschen so einen Schlenker gemacht ringsherum. Und dann, als wir fertig waren, fragte er mich, also sich bedankt, es war gut, und aber können Sie mir sagen, wo ist jetzt mein Vater? Im Himmel oder woanders, verstehst du? Wo ist mein Vater? Er sagt, meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen. Der Mensch ist geschaffen worden für die Ewigkeit, die Seele geht zu Gott. Der Körper bleibt hier unten, aber die Seele geht zu Gott, ja. Und die Seele will nicht mehr zu diesem irdischen Körper. Diese bekommt bei dem lieben Gott einen anderen Körper, einen anderen Outfit. Deshalb, aber es ist toll. Also ich habe auch sogar Totenauferweckung in meinem Dienst erlebt in Heilbronn. Da ist eine Schwester, damals gab es noch nicht diese Handys und Telefon, da rufe ich von Zeit zu Zeit nach Hause meine Frau an und frage, Heidi, ist was Besonderes, steht was Besonderes an? Ja, die Emma ist im Sterben und da hat die andere Schwester sie gleich aufgesucht und ja, mit ihr gebetet, sie begleitet und wie auch immer. Aber dann, als ich dort ankomme, der Arzt wurde gerade bestellt und die Emma drückt die Augen ihr zu und faltet die Hände, sagte Johannes, die Emma ist heimgegangen und ich gehe rein und ich wollte noch beten, aber ich höre daneben, dass sie sich zanken, die Familienangehörigen, und sie streiten, sich zanken und ich komme zu dieser Emma, leg die Hände auf und sage, Emma, du kannst doch nicht sterben, in Jesu Namen, steh auf. Und die macht die Augen auf und dann sagt sie, was ist da drüben? Die streiten sich über meine Möbel, ja, obwohl sie das gar nicht mitgekriegt hat und groß mitgehört hat. Ja, Nahtoderfahrungen. Ich will nur ein paar Sachen hier zitieren. Ich habe dieselbe das erfahren. Da ist in unserer Gemeinde in Stuttgart ein junges Ehepaar gewesen. Die sind schön bei Grün in die Kreuzung reingefahren. Da fährt einer bei Rot durch und da knallt es. Und da sind die beiden in verschiedene Krankenhäuser. Und dann will ich den Emanuel besuchen. Das ist meine Pflicht als Pastor, dass ich besuche, wenn er so schwerer Unfall ist. Und dann stehe ich in der Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart vor der Tür und da sagen sie, nein, wir kriegen ihn nicht zu sich wieder und sie kriegen ihn erst recht nicht, verstehst? Und da wollte mich nicht reinlassen. Und dann habe ich von meinem Recht Gebrauch gemacht. Ich mache Krankensalbung, also Ölung, verstehst du, eine Segnung. Lassen Sie mich bitte rein. Ich will mit Emanuel einfach beten. Und dann gehe ich rein in dieses Krankenzimmer und will salben. Und dann sagte Johannes, wie bist du hier reingekommen? Draußen stehen drei Männer in weiße Kittel, die lassen dich nicht rein, wollten nicht reinlassen. Du siehst, Leute, die noch nicht hier und dort sind, die sind irgendwo vielleicht an der Decke oder vielleicht irgendwo im Jenseits, aber sie sind in einer anderen Welt und die sehen mehr, als du denkst und glaubst. Und deshalb ist es wichtig, für mich wichtig, wenn du bei Leuten im Koma bist oder wo du auch bist, dass du die Hand hältst oder streichelst oder einfach dabei bist, einfach die Leute begleitest. Ich mache den Leuten immer Mut und ich weiß, was das ist. Ich bin irgendwo in Brackenheim bei jemand auch am Sterben dabei gewesen und der war noch nicht tot, aber sagt Johannes, hier sind Vögel und ich habe keine Vögel gesehen in diesem Zimmer. Da waren nur Vorhänge und die Leute haben keine Vögel gehabt. Und dann, als ich nach Hause fuhr, habe ich darüber nachgedacht, guck mal, die Engel hat er gesehen. Die Engel, die den Bruder nach Hause holen wollten. Ja. Und wir sehen zwischen Himmel und Erde so viel, was nicht in den Büchern steht. Das sind Nahtoderfahrungen, Sterbeerlebnisse. Das habe ich hier angekündigt, darüber will ich sprechen. Ja, der Körper wird zur Erde werden, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Doch was von Gott ist, das geht zu Gott zurück. Wie viele ist der Tod nach diesen Sterbeerlebnissen, beides, verstehst du, je nachdem, es kann eine Katastrophe sein, wenn man nicht versöhnt ist, wenn man nicht ausgeglichen ist, wenn man nicht harmonisch ist. Da ist hier an der Heerstraße in einem Krankenhaus, da ruft mich eine Frau an, nachts um 12 Uhr sagt, Johannes, ich kann nicht mehr, mein Mann brüllt, wir können es nicht verkraften, der brüllt und brüllt und brüllt. Und dann bin ich hingegangen, um 1 Uhr nachts, und habe das Vaterunser gebeten. Und du glaubst gar nicht, was im Vaterunser alles drinsteckt. Und dann bete ich und dann komme ich an die Stelle und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann habe ich gesagt, Walter, ist da etwas zu bereinigen, was in Ordnung zu bringen? Und ja, vergib, Gott vergib mir. Und dann habe ich mit ihm gebetet, obwohl er nichts mehr anders konnte und hat die ganze Zeit gebrüllt, Vater, vergib meine Schuld, vergib unsere Sünde und so weiter. Und ich bete weiter. Und was ist dann passiert? Das ist ganz still geworden. Als ich nachher ging, nach dem Krankenbesuch, dann hat die Krankenschwester gesagt, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Ich habe gesagt, gar nichts. Ich habe nur das Vaterunser gebetet. Mit ihm gebetet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es ist so wichtig, dass man das betet. Selbst wenn man nicht mehr sprechen kann. Selbst wenn man nur noch brüllt, ja, und schreit wie ein Ochse. So war das in diesem Fall. Ja, vergib uns unsere Schuld. Und dann passiert die Vergebung. Und wenn jemand Frieden bekommt, er kann in Frieden heimgehen. Und ein paar Stunden später ist er heimgegangen. Weißt du, und das müssen wir als Christen den Menschen sagen. Die gehen heim. Die gehen zu Gott. Die kommen von Gott und die gehen zu Gott. Das ist der Weg. Egal, ob er Christ war oder kein Christ war. Denn Gott hat die Menschen geschaffen zu seinem Bild. Zu seinem Bild. So, wir gehören für den Himmel. Die Hölle ist nur für den Teufel gemacht. In aller Liebe. Dort kommt der Teufel und sein ganzer Anhang, der Antichrist und die ganzen Engel, die gefallen sind, die kommen in die Hölle. Und was wir dann erleben, wenn wir heimgehen zu Gott, weißt du, nicht jeder wird an dem Thron Gottes sein. Im Himmel gibt es Haufen Stufen. Je nachdem, wie du gelebt hast und wie du gewandelt hast, wie du vergeben hast, wie du Menschen geliebt hast. Im Himmel zählt nur noch die Liebe. Da hört Glaube auf, da hört Hoffnung auf, aber die Liebe bleibt. Und das ist, was Paulus im Hinblick auf 1. Korinther 15 schreibt von der Auferstehung, die Liebe bleibt. Und deshalb, was du aus Liebe getan hast, freiwillig getan hast, das ist, was zählt. Ja, so viele Fälle erlebt, also Sterbeerlebnisse und Sterbeerfahrungen, Nahtoderfahrungen, was ich da weiter erzählen kann. Und ich möchte Menschen ermutigen, hab keine Angst vor der Ewigkeit. Wir müssen alle in die Ewigkeit. Wir müssen alle in die Ewigkeit. Und wir sollten innerlich vorbereitet sein, einfach jeden Stress abbauen, jede Angst abbauen, jeden Streit abbauen. Alles, was uns trennt. Das, was uns von Menschen trennt, das trennt uns auch von Gott. Und vergib uns unsere Schuld. Hier, von der komischen Oper, ein Schauspieler, der wohnte in Gesundbrunnen, hier in der Nähe von Gesundbrunnen. Die Frau kam bei mir in Gottesdienst und ihr Mann lag im Sterben und sie ruft mich an. Pastor, kannst du vorbeikommen? Mein Mann liegt im Sterben. Und ich rede mit ihm, bereite ihm vor, sage ich, willst du auf die bei Gott sein, in der Ewigkeit, wo willst du sein? Ja, ich kann noch nicht in den Himmel gehen, ich kann noch nicht sterben. Zwischen mir und meinem Kollegen, da ist was vorgefallen, aber der wohnt in Köln und der ist nicht mehr da. Da ist was vorgefallen und ich muss es bereinigen. Und wir haben auch dort das Vaterunser gebetet. Das Vaterunser und dann, das und das nicht in Ordnung. Aber ich sage, dann die Frau reingerufen, kannst du die Nummer von dem und dem Mann, was er da erzählt? Und wir riefen dann auch so abends den an in Köln und dann sagte, ich bin das, ich bin im Sterben, bitte kannst du mir vergeben, kannst du mir vergeben? Und der sagt, ja, freilich, das ist schon so lange her, was da vorgefallen ist, beruflich natürlich, was da vorgefallen ist, ich kann es vergeben. Und dann sagt er, oh, ich bin so erleichtert, das war das, was mich gebremst hat, in der Ewigkeit zu gehen. Der war auf dem Weg zur Ewigkeit. Dem ging es genauso, wie es mir gegangen ist. Ja, da standen die Kerle und ließen mich nicht durch auf dem Weg zum Himmel, bis die Sache bereinigt war. Und ich bin so froh, dass ich das bereinigt habe. Und die sind auch froh. Vor gar nicht so langer Zeit habe ich den einen Freund besucht im Bayerischen Wald, der mit mir so Techtelmechtel hatte und so weiter. Und er sagt, Johannes, wir sind immer freundlich und ich verfolge deine Arbeit in Berlin, was du da machst. In aller Liebe. Der Tod ist nur ein Übergang von einer Seite in die andere. Wir wechseln den Raum. Ja, wie im Warteraum. Als wenn du zum Arzt gehst, verstehst du, wechselst den Warteraum. Kommen Sie bitte rein, verstehst du? Und dann fragt er, was bewegt sie, was bedrückt sie? Und am besten ist, dich bedrückt gar nichts. Du lässt alles los. Ja. Und ich habe das eine in meinem Leben gelernt, alles loszulassen. Als meine Frau starb, wir haben da ein paar Stunden in der Zeit losgelassen, also mich von dem gelöst, von den Verletzungen gelöst, von dem, was die Leute einem zugefügt haben, ja, und Unrecht irgendwo erlebt, was wir schon längst vergessen haben, aber das ganze Leben mal durchgegangen, ja, wo wir enttäuscht worden sind, die Enttäuschung. Und die hat immer nur genickt, verstehst du? Ich habe gesagt, lass das los und wir lassen das los und wir lassen das los und wir lassen das los. Und in meiner Bibel heißt es, was ihr hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Und was wir hier auf Erden binden, ist auch im Himmel gebunden. Also unsere Arbeit passiert hier auf dieser Erde. Das ist da, was wir lösen müssen. Das ist der Wartesaal, verstehst du? Diese Stube für die Ewigkeit. Das ist, wo wir hier sind. Wir sind hier nur auf Durchgang. Pilger. Jesus hat den Tod besiegt. Auf der anderen Seite jetzt noch, er zeigt uns, wir müssen uns nicht fürchten. Denn zum Schächer sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Und der Tod ist unser letzter Feind. Der Tod ist, ja, der Übergang, so der Austausch von diesseits zu jenseits, die Wandlung, die Verwandlung, wir werden überkleidet, heißt es in der Bibel. Die Seele geht zu Gott und ich bekomme einen neuen Körper, einen anderen Körper. Dieser Körper bleibt hier. Nach dem Tod besteigen wir den Berg der Erleuchtung und wir sind dort, wo wir hingehören bei Gott. Ich denke nur, ich habe diese Tage von Moses und Elia erzählt, der war auf dem Berg der Verklärung und das ist der Tod. Der Tod ist eine Verklärung. Und die Jünger sahen Moses, sahen Elia, die waren schon ein paar tausend Jahre tot. Oder ein paar hundert Jahre auf jeden Fall. Und dann sehen sie Jesus. Und dann sagen sie, hier ist gut sein. Hier ist gut sein. Und Moses konnte nicht in das gelobte Land reingehen. Aus welchen Sachen, was er gemacht hat. Der hat sich versündigt und sich an Gott vergriffen. Und statt zu dem Felsen zu reden, hat er den Felsen geschlagen. Und Gott sagte, nein, du hast deinen Weg dir verbaut. Aber durch Jesus ist er im gelobten Land auf dem Karmel. Wo der Tabor damals, wo das war, da war er im gelobten Land. Durch Jesus kommt jeder zu Gott. Der kommt nicht zum Teufel. Die katholische Kirche hat den Leuten Angst gemacht mit dem Teufel, mit dem Fegefeuer. Hier erlebst du das Fegefeuer. Hier machst du es durch, dass du das loslässt, die Enttäuschung, die Bitterkeit, den Neid oder das, was man dir zugefügt hat. Wir sind auf dem Weg zum Himmel. Die Menschen, auf jeden Fall, Gott hat so geschaffen, die Menschen, wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit. Und es ist Gnade, wenn wir hier so vieles bereinigen können. Und das ist, was ich predige. Hier bereinigen. Was du hier nicht bereinigst, das wirst du auch in der Ewigkeit mit dir mitschleppen, damit leben müssen. Ganz weit weg, verstehst du? John Wesley und Whitefield, die sind zwei Methodistenbrüder gewesen, die haben sich irgendwo verkracht. Und dann wurde Wesley gefragt, und was ist mit Whitefield? Vielleicht musst du neben ihm im Himmel sitzen. Sagte, nein, der wird weit, weit, weit weg sein. Wer es glaubt, der wird selig. Ja, was du hier nicht erlöst, nicht löst, das ist auch im Himmel nicht gelöst. Deshalb löse, Bruder und liebe Schwester, löse, was du kannst in deinem Leben, dass du frei bist, dass du von Gott empfangen wirst. Ja, und der verlorene Sohn, als er nach Hause kam, hat der Vater gesagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Also ein Bild auf die Ewigkeit. Dieser mein Sohn, der hat alles verplempert, alles verhurt, alles verbockt, alles verbaut. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und es ist Gnade, dass wir das bereinigen können. Wir können in Frieden heimgehen. Ja, die Leute sagen, Ruhe in Frieden, verstehst du? Aber haben die Leute wirklich Frieden? Das ist die große Frage. Mit ihrer Familie. Die meisten Familien sind zerstritten. Wer kriegt das, wer kriegt dies? Ja, der verlorene Sohn hat nichts mehr gehabt. Er hat alles verlebt und vertan. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wir machen hier das Fegefeuer. In aller Liebe, nicht erst im Jenseits, wenn wir gestorben sind und auf die Auferstehung warten. In dem Augenblick, wo ich hier die Augen zumache, bin ich in der Ewigkeit. Von einem Wartesaal in einen anderen Saal, in einem anderen Sprechzimmer. Ja, hier werde ich gereinigt und geheiligt. Deshalb heißt es, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott sehen wird. Hier muss ich das machen. Nicht erst, wenn ich sterbe oder am Sterbebett. Solange du lebst, kannst du noch so vieles gut machen. Ja, nicht, wenn ich dann tot bin. Und da kannst du nichts mehr machen. So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Ich verlasse mich nicht auf das Jenseits. Aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich war noch kein perfekter Christ. Ich war zwar getauft und ich war das und das erlebt. Ja, Gott will uns begegnen. Und zwar tagtäglich. Und durch diese Begegnung Gottes, diese Bewegung lerne ich Gott kennen, besser kennenlernen. Und Paulus sagt, er möchte dem lieben Gott eine Gemeinde darstellen ohne Flecken und Runzeln. Weißt du, dass alle Flecken und Runzeln von unserem Leben verschwinden? Wir sollen als Heilige, wir sind Sünder, aber wir sollen als Heilige zu Gott gehen. Und Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen, heißt es einmal bei seiner Kreuzigung, als er runterstieg, von Adam bis zum letzten Knaben oder letzten Mädel in dieser Welt. Er hat alles, alle, die gestorben sind, alle zusammengesammelt und heimgebracht zu Gott. Bei Gott, Ruhe in Frieden. Dort will vollkommen und alles perfekt sein. Und dort kannst du dann die Ewigkeit genießen mit Frieden. Nicht, dass es so ganz weit weg hinten. Nein. Versöhne dich mit deiner Schwester, mit deinem Bruder, mit deinem Freund, mit deinem Vater, mit deiner Mutter, die dich verletzt haben. Versöhne dich. Und dann kannst du das Leben in vollen Zügen genießen und auskosten und dich erfreuen. Auf dem Lamm ruht meine Seele, haben wir das Lied gehört. Das Lied ist, hat eine Geschichte. Es ist in Köln gewesen, am Kölner Dom. Da wurde irgendein Fest gemacht oder ein Jubiläum. Und da ist einer, der Platz ist ganz voll vor dem Kölner Dom. Da wird gedrängelt. Und da ist einer, schubst den Liederdichter hier ein bisschen auf die Seite. Und dann fällt ein Stein vom Kölner Dom und er wird auf der Stelle erschlagen. Er hätte es sein können. Und da hat er gesagt, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Ja, auf dem Lamm. Das hat eine Geschichte. Der Mann durch Drängelei. Aber der andere ist in der Ewigkeit auch ganz schnell gegangen. Ein Stein fiel vom Turm runter und weg war er. Ja. Gott will, oder wir, Paulus will dem Allmächtigen Gott eine Gemeinde darstellen, Menschen darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Dort wird Jesus regieren, dort wird er Herr sein. Und die, die viel zur Gerechtigkeit gewiesen haben, steht es in meiner Bibel, die werden leuchten wie die Sterne. Ich habe ein Indianerhäuptling bei mir gehabt und da reden wir auch über das Jenseits und die Indianer haben einen ganz anderen Glauben. Dann sagt er, weißt du, wir glauben, wenn wir sterben, wir werden Sterne. Weißt du, wie viele Sternlein stehen, verstehst du? Der ganze Himmel ist voll von diesen Sternen. Wir werden Sterne, wenn wir sterben. Das ist in unserem Denken, in unserem Glauben. Jenseitserfahrungen. Ja, weißt du, wenn du mit Gott gelebt hast, richtig gelebt hast und das getan hast, was Jesus gesagt hat, dann wirst du vielleicht auch ein Sternlein. Ja, ein Sternchen. Und wir werden leuchten und die Gerechten werden strahlen wie die Sterne, schreibt der Daniel. Dort wirst du deine Stellung beziehen, was, so wie du hier gelebt hast, wie du hier gewartet, dein Leben gepflegt hast, wie du mit den Freunden und Feinden umgegangen bist. Deshalb, du sollst deine Feinde segnen. Hier, zu Lebzeiten. Nicht, wenn sie nicht mehr da sind. Ja. Und das ist Fegefeuer. Nicht, dass da irgendwie jemand im Teufel noch ausgepeitscht wird in der Ewigkeit, im Jenseits. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, habe ich Friede und Freude, haben wir ein Lied. Ja, und dieses Lied möchte ich zitieren. Oh, welch Wunder hat Gott an mir gnädig vollbracht. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, allen Sehnen ist gestillt und vorbei ist die Nacht. Seit Jesus im Herzen mir wohnt. Wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann bist du gesegnet. Dann bist du gesegnet. Dann kannst du in der Ewigkeit gehen. So wie ich da erzählt habe von diesen paar Leuten. Nur das Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld. Und dann, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Amen. Und dann geht's weiter. Ja. Im Chorus heißt es weiter, seit Jesus im Herzen mir wohnt, seit Jesus im Herzen mir wohnt, habe ich Fried und Freude. Oh, welch seliges heute, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Ja, dann kannst du selig heimgehen. Ich bin in Russland, in so einem Hauskreis und dann hängt ein Bild im Schwarz und da ist ja ein Mann drauf und dann frage die Schwester, was ist das? Wer ist das? Ist dein Mann oder so? Ja, der ist tot und sage, sag sie nicht, dass er tot ist, sondern er ist bei Jesus. Ja, die lieben Leute dort im Osten glauben, die Menschen, die mit Jesus gelebt haben, bei Jesus sind. Ob sie große Taten vollbracht haben oder groß gepredigt haben, das spielt keine große Rolle. Dann lese ich weiter das Lied hier. Auf dem Felsen des Heils meine Seele nun ruht, seit Jesus im Herzen mir wohnt, alle Schuld ist bedeckt durch das heilige Blut, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Ja. Nach dem Tag seiner Ankunft schaue ich freudig aus, seit Jesus im Herzen mir wohnt, bin ich ein Fremdling hier unten und droben zu Haus, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Selbst die Schatten des Todes, sie schmecken und schrecken mich nicht, seit Jesus im Herzen mir wohnt. O Jerusalem droben, wie glänze dein Licht, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Ja. Und dann den Streiter erwartet die herrliche Kron, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Nach der Pilgerschaft droben ein ewiger Lohn, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Das ist wie Christen. Aber es geht auch die Nichtchristen sterben, nicht nur die Christen, aber die Hölle, was wir unter Hölle verstehen, ist die Gottesferne. Ja, dort ganz weit drüben. Da brauchst du vielleicht Fernglas wie im Theater, um zu gucken, was da oben am Thron Gottes passiert. Aber du wirst sehen, die genießen, die erfreuen sich hier, verstehst du? Und das hätte ich auch haben können. Das wäre ich auch gerne. Der Tod hat bei mir den Schrecken verloren, seit Jesus im Herzen mir wohnt. Durch Jesus verarbeite ich ja das Jenseits. Ich spreche vom Jenseits. Und wir müssen alle nach drüben umsiedeln. Gott ist für mich kein strafendes Wesen, wie die Kirche gepredigt hat. Pass auf. Gott ist kein Staatsanwalt und kein Polizist. Pass auf. Nein. Er ist mein Vater. Papa, ich komme nach Hause. So wie der verlorene Sohn. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Mein Gott ist kein zorniger Gott, denn ich bin versöhnt durch Jesus Christus und die ganze Menschheit ist versöhnt durch Jesus Christus. Wie heißt es einmal in der Bibel? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben und glauben werden, glauben müssen und die werden gerettet werden und alle werden den Sohn Gottes sehen. Wenn er dann erscheint, die werden vor Jesus stehen und da werden sie auf 1000 Fragen vielleicht keine Antwort geben. Ja, und Jesus hat uns versöhnt mit Gott. Und Gott ist jetzt ein Christ geworden. Halleluja, preis Gott, er ist Christ geworden. Ich lebe hier nicht mehr jetzt mit Schuldgefühlen. Vater, vergib mir, vergib uns. Ich löse mich. Deshalb Jenseitserfahrungen, Nahtoderfahrungen. Und wenn du irgendwo so ein Erlebnis mal hattest, danke Gott, dass du wieder zurückgekommen bist, dass du reinen Tisch machen kannst oder noch die Gelegenheit, dass du mit jemandem betest, Vater, vergib mir. Ja, wir haben einen gnädigen Gott. Amazing Grace, haben wir am Sonntag gehört. Ja, Amazing Grace, verstehst du? Eine wunderbare Gnade und das wartet auf uns. Ich habe das Gefühl der Versöhnung und der Ausgeglichenheit mit Gott durch Jesus Christus erfahren. Und du musst nur gar nicht viel sagen. Du musst nur sagen, Gott oder Jesus, vergib mir alle meine Schuld. Wenn du das Wort alle sagst, sind dir alle deine Sünden vergeben, die du getan hast, die du gerade tust und noch tun wirst. Vergib mir alle meine Sünden. Und Vater, vergib mir. Verstehst du? Du musst nicht große Prozedur machen. Und deshalb sind wir da, für diese Entscheidung sind wir da, dass wir uns für oder wie wir auch entscheiden. Ja, du bist ausgeglichen. Ist alles in Ordnung. Und dieser Bruder dort, der in der Klinik bei der Herstadt am Olympiastadion dort war, der hat aufgehört zu brüllen. Und was haben sie mit dem Mann gemacht? Ich habe nur das Vaterunser gebetet. Du brauchst nicht große Tamtam machen, große Beichte abnehmen. Ich kann getrost durch das Tal der Todesschatten gehen. Der Herr ist mein Hirte, unser Begleiter, unser König. Durch Jesus hat bei mir der Tod alle Schrecken verloren. Und der letzte Feind, der aufgehoben wird, den wir noch überwinden müssen zu Lebzeiten, das ist der Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Auch wenn ich noch nicht vollkommen bin, ich muss in Stuttgart jemanden beerdigen, einen Ukrainer, und der hat sich bekehrt, aber der hat noch keine Taufe gehabt, noch nichts, verstehst du? Und wenn ich den jetzt beerdige, so den alten Mann, der im Krieg da war, ja, der sein Leben in Ordnung gebracht hat, aber hat noch gar nichts Großes erlebt, dass er gar alles ausgebügelt wurde, ohne Runzeln und Flecken, ja. Und dann bete ich, lieber Gott, schenk mir eine Botschaft, was soll ich hier am Grab sagen? Was soll ich predigen, dass er sich bekehrt vor ein paar Wochen, aber das ist auch alles. Was soll ich sagen? Und dann hat Gott mir ein tolles Wort gegeben, dass er mich verfolgt und begleitet. Er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Das war meine Botschaft. Wenn wir in den Himmel ankommen, in dem Moment, wo wir hier die Augen zumachen, wacht unsere Seele dort auf und er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen, dieser Herr Jesus Christus. Und das war so eine Botschaft, die mich sehr bewegt hat. Und ich bin auch nicht vollkommen. Niemand ist vollkommen. Selbst der Heiligste auf dieser Welt ist noch nicht vollkommen. Ja. Aber er wird unseren Mangel ausfüllen durch seinen Reichtum. Im Jenseits muss ich nichts mehr von ihr mitnehmen. Die Tage habe ich auch darüber, ist mir sowas Großes geworden oder Gott hat mir aufgeschlossen in diesen Tagen. Ja, im Himmel lebe ich auf Jesu Kosten. Ja, und er sagt, ich gehe voraus und euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn es nicht so wäre, so will ich alles möglich tun und diese Stätte euch zubereiten. Und ich lebe auf Gottes Kosten. Ich werde im Himmel möbliert wurden, stell mal vor. Deshalb nehme ich nichts von dieser Welt mit. Ich brauche auch nichts. Dort wohne ich mit möbliert, auf himmlische Art und Weise, ja, alles vorbereitet. Ich darf an seinem Tisch sitzen, am Tisch des Königs, so, ja, und es darf ich genießen. Im Jenseits lebe ich aus der Fülle Gottes, ja, so hat Gott mir versprochen. Ich gehe wie Abraham einfach in das Land, das Gott mir zeigt und mir für mich vorbereitet hat. Und ich genieße es und ich lasse mich von Gott führen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du hier diese Prozedur erlebst. Hier loslassen, hier aufgeben, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Wenn man älter wird, braucht man so vieles nicht. Ja, lass los. Lass los, was du gebunden hast. Aber dem möchte ich noch sagen, verstehst du? Ja, lass los, die du gebunden hast. Das ist richtiges Fasten und Beten. Geh in das Land, das Gott für dich bereitet hat. Und ich verlasse hier die Zivilisation, was das auch immer heißt. Ja, ich wandere einfach aus in ein Neuland. Und Gott hat für die, die ihn lieben, etwas bereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Mensch geglaubt hat und kein Ohr gehört hat. Ja, mein Heim ist weit über die Sterne. Nicht vielleicht, dass ich noch ein Sternlein werde. Nein, meine Heimat ist weit über den Sternen. Ich gehe zu Jesus. Ja, und das ist weit mehr bei Jesus, als auf dem Mond zu landen oder auf dem Mars zu fliegen. Ja, mehr, viel mehr. Ich lebe vorbereitetes Leben. Auf dem Mars oder auf dem Mond, da ist alles kahl. Da ist kaum eine Atmosphäre. Wenn ich zu Gott gehe, ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, was kein Auge gesehen hat. Und das hat der liebe Gott bereitet. Eine ganz andere Wirklichkeit. Jesus sagte, ich gehe hin, euch eine Stätte vorzubereiten. Und das, Jesus war zuverlässig und treu. Und auf ihn kann ich mich verlassen. Deshalb, fang an zu glauben. Für uns ist eine Wohnung im Himmel vorbereitet, alles möbliert. Verstehst du? Sowas hast du noch nie auf dieser Welt gehabt. Er bringt uns auf die andere Seite und er führt uns und der Heilige Geist vorbereitet uns auf die Ewigkeit. Jesus bereitet die Städte im Himmel und der Heilige Geist bereitet unser Leben für diese Städte, damit du weißt, wie man Mikrowelle her bedient im Himmel. Ja? Oder dies und jenes, verstehst du? Ja. Die ganze Sterbeerlebnisse, jetzt will ich noch ein paar heilige Kühe schlachten, die ganzen Sterbeerlebnisse sind meiner, von mir aus gesehen, immer mit Vorsicht zu genießen. Ich habe einen Bruder gehabt, also was heißt ein Bruder, zuerst einmal von Kübler-Ross das Buch gelesen, Sterbe-Nahtoderlebnisse, und Christen wie Nicht-Christen erleben das Licht in diesem Buch, verstehst du, ein Licht kommt und sagt, holt sie, komm heim, komm heim, komm heim, und das konnte ich nicht glauben, dass da muss ein Unterschied sein, meines Erachtens, zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen denen, die Gott dienen und Gott nicht dienen oder gedient haben. Dann habe ich diesen einen Bruder aus Amerika, diesen Baptistenpastor eingeladen, und der hat dieses Licht gesehen, und hat gesagt, Bruder, wie war es bei dir? Wie war es mit dem Licht? Hast du auch ein Licht gesehen? Ja, das war ein grelles, scharfes Licht, und eine Stimme sagt, komm, 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 komm. Und dann hat er war Pastor, und hat gefragt, und wessen Stimme ist es? Wer bist du? Und diese Person hat sich nicht, oder dieses Wesen hat sich nicht identifizieren können. Weißt, der Teufel gibt uns keine Ruhe, bis wir nicht unter der Erde sind. Auch bei Moses, er stritt um den Leichnam Moses. Verstehst du, bis Gott ihn beerdigt hat, wo niemand ihn finden kann? Ja, komm, komm, komm. Und dann hat er gesagt, nein, ich komme nicht. Und deshalb, das Licht blieb aus, und dann kam ein warmes, mildes Licht und sagt, mein Kind, komm, wer bist du? Ich bin Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass du hier auf dieser Erde die Stimme Jesu kennst, dass du nicht von jemand anders abgeholt wirst in der Ewigkeit. Das ist ganz wichtig, Bruder, Schwester. Ja, du musst Jesus kennen, sonst wirst du vom Teufel abgeholt. Verstehst du? Und er freut sich. Und er hat um den Leichnam Moses gestritten. Der Streit auch um deinen Leichnam, bis du unter der Erde bist, bis du von dieser, deine Seele bei Gott angekommen bist. Vieles ist aus dem New Age und Spiritismus oder wo auch immer genommen worden. Der Hiob konnte sagen, mein Erlöser lebt. Ja, und dann kann passieren, was da will, kann einem genommen werden, was da ist. Die Rinder, die Kinder, das Vermögen kann genommen werden. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist er. Jesus war biologisch tot. Der Pilatus hat sich sogar überzeugt. Dann, bevor dann Nikodemus und Josef von Arimathäa ihn vom Kreuz abnehmen, der Hauptmann stieß Speer in seine Seite und da kam Wasser und Blut. Er war klinisch tot. Ja? Und erst dann gab Pilatus rechtlich den Leichnam Jesu statt zur Bestattung und er ließ sogar das Grab bewachen. Und am dritten Tag ist der Herr auferstanden. Und das sind Fakten, das ist kein frommer Spuk. Und das war ein Sterbeerlebnis. Und deshalb ist der Herr Jesus 40 Tage noch erschienen den Jüngern. Lies mal 1. Korinther Kapitel 15. Und der ist einmal sogar 500 Leuten auf einmal erschienen. Und dann der Maria Magdalena, dem Petrus und dem Johannes. Das sind Erlebnisse, Sterbeerlebnisse der Tode. Und dann kommt dieser Thomas. Oh, ich glaube nicht den Quatsch. Das ist alles nur Weibergefasel. Und dann nächsten Sabbat oder nächsten Sonntag, da geht plötzlich die Tür auf und da kommt der Herr rein und sagt, Thomas, komm mal her, leg deine Finger in meine Seite. Und er spürt, und da braucht man keine Kommentare mehr, gar nichts verstehst, und sagte, mein Herr und mein Gott. Und er wurde gläubig und sehr gläubig sogar. Hier müssen wir noch diesen biologischen Tod überwinden, jeder Einzelne für sich. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, wir sind sterblich. Der Lazarus, also von dem weiß ich nicht, also der war biologisch meines Erachtens auch tot und der kam zu sich, aber der hat nichts erzählt, was er drüben gesehen hat, was er drüben erlebt hat. Nichts erzählt. Die Juden befragten ihn, wie war es, was hast du gesehen, was hast du erlebt, aber er hat nichts erzählt. Es ist ohnehin gar nicht so besonders gewesen, was er dort erlebt hat. Er war bei Gott, er war im Jenseits. Ja, egal, wie lang wir manchmal im Koma sind, wir wir machen solche Erlebnisse und er stinkt schon. Ja, das war, was man von Lazarus sagen konnte. Seine Aussagen über das Jenseits wären auch von den meisten Menschen gar nicht verstanden worden, weil das aus einer anderen Dimension kommt. Die beiden Auferweckungen, die Jesus in seinem Dienst gelebt hat, die waren zwar sensationell, das Mädchen und der Jüngling von Nain. Ja, die Tochter des Jairus. Ja, und sie haben das alles erlebt und erfahren, aber die konnten nichts groß berichten und haben auch gar nichts berichtet. Das Leben geht weiter. Andere Art hätte auch nichts davon, wenn du das hörst. Was? Jeder erlebt es nach seiner Psyche, wie seine Seele ist, erlebt es das und kann es so wiederholen oder wiederkauen oder wiedergeben. Ja? Die ganzen Begegnungen aus dem Jenseits, was die Leute erleben, so wie bei mir. Ja, ich bin auf dem Weg zum Himmel oder steht jemand, drei Freunde stehen mir im Weg. Es ist auffallend, dass Gott in seinem Wort von den ganzen Auferweckungen, was wir haben, gar nicht groß erzählt. Du wirst mit mir im Paradiese sein, sei zufrieden. Du wirst glücklich sein, du wirst geborgen sein. Die Tatsache, dass in der Bibel von solchen Erfahrungen die Rede ist, mit ein paar Ausnahmen, und der Teufel stritt um den Leichnam Moses, ja, oder hier, das ist noch lange kein Beweis, dass drüben dies und dies passiert. So, sie macht jedoch uns grundsätzlich neugierig. Es gibt eine Ewigkeit. Es gibt eine Ewigkeit. Und was habe ich von diesen ganzen Sterbeerlebnissen und Ereignissen? Einige Mediziner deuten den Nahtod als bedingt durch absterbende Hirnzellen oder durch Veränderung meines Blutzufuhr oder der Sauerstoff im Gehirn. Der Sterbende verlässt diese Welt mit allem, was dazu gehört. Wir nehmen nichts mit. Nur die Seele geht zu Gott. Der Körper bleibt hier, weil der Körper aus diesen Stoffen dieser Erde ist. Aber das andere ist von Gott. Beim Sterben lassen wir komplett diese Welt zurück. Die Welt ist hinter mir. Das Reich Gottes steht vor mir. Wir gehen zu Gott zurück und wir lösen uns von dem Körper. Und das ist das Letzte. Und ich muss mich von meinem Körper lösen. Das ist Sterben, sich von seinem Körper zu lösen, was es auch immer ist. Die Erlebnisse werden bei vielen als Halluzinationen gedeutet. Sauerstoffmangel im Gehirn, was das Sterben hervorruft. Piloten und Astronauten, die hohe Beschleunigung ausgesetzt sind, die erleben in so kurzer Zeit, dass sie Bewusstsein verloren haben. Und das ist meistens, wir verlieren nur unser Bewusstsein. Und das, weißt du, das Loslassen ist das Schwerste. Einfach, wir verlieren unser Bewusstsein und berichten dann diese Leute von anderen Wahrnehmungen, was man da, dort erlebt. Wir bleiben bei der Bibel. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Der Mensch ist sterblich und ist vergänglich. Ja, er ist transistorisch, als wie eine Raupe. Er muss sich verpuppen als Raupe zu einem Kokon und dann wird er ein Schmetterling und lebt in einer anderen Dimension weiter. Das ist unser Leben, wie Gott es programmiert hat. Ja, es ist ein langer Weg. Ja, dann wir durchlaufen viele Phasen und das ist für mich Fegefeuer. Ich werde geprüft. Kommst du ohne dem aus? Kannst du davon leben? Viele ungewöhnliche Erfahrungen bis wir zum Berg Gottes ankommen, bis wir den Berg der Erleuchtung erreichen. Viele, die sich mit dem Nahtod beschäftigen, ist nur das Äußere. Ich lasse das Äußere da. Ich komme wieder zurück hier. Ja, das ist alles. Aber die meisten vergessen das Innere. Was wollte der liebe Gott einem sagen? Was wollte er dabei zeigen, dass wir dann den Körper verlassen haben? Die Seele kehrt zu Gott zurück. Leid und Schmerz und Trauer ist bei Gott eine Abwesenheit. Das ist mir dieser Tage so groß geworden. Ja, Leid ist die Abwesenheit Gottes. Das ist ein Schmerz. Ich lasse es alles da. Meine Kinder, meine Familie, meine Freunde, meine Partner. Ja. Wir singen ein schönes Lied. Da gibt es, das heißt es hier, es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich rufe, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Ja? Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist auf Erden schon mein. Kennst du den Heiland? Kennst du ihn? Kennst du ihn? Ja? Ich werde kein Fremdling dort sein. Und ich weiß, ob Menschen mich selten verstehen, ob Freunde mich lassen allein, wenn mein Erlöser sich droben, ich werde kein Fremdling dort sein, dann bin ich zu Hause. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Ja, dort sind meine Lieben am goldenen Strand, umflossen vom himmlischen Schein. Mit ihnen darf ich wandeln, wohl Hand in Hand. Ich werde dort kein Fremdling sein. Als meine Mutter starb, habe ich auch an dem Tag etwas erlebt. Da sehe ich eine Vision oder ein Gesicht oder wie man das auch nennen möchte. Ich sehe, wir wohnten im Bayerischen Wald in so einer Mulde. Und da kommt meine Mutter, hat meine Oma an der Hand und noch so einen ganzen Schwanzanhang, verstehst du, kommt und sagt, und ich frage, wo gehst du hin, Mutti? Dann sagt er, ich komme zu euch, ich will bei euch wohnen. Ich sage, Mutti, das geht nicht, wir haben nur 3 Zimmer. Aber dann sagt sie, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch übers Grab zusammen. Ja, die sichtbare und unsichtbare Welt, ja. Ich werde kein Fremdling dort sein. Wer Gott richtig kennt, für den ist das Sterben keine Katastrophe, nur ein Übergang. Wir leben mit ihnen zusammen. Als ich Bub war noch, wir wohnten noch in der Sowjetunion, damals gab es nicht Russland, sondern die Sowjetunion, und mein Opa, Uropa, der hat, bei uns war so die Sitte, jeder bastelt seinen eigenen Sarg, und mein Opa hat unter der Treppe seinen Sarg, und wir haben oft probiert, ob wir noch reinpassen, der Opa hat immer wieder probiert, passe ich noch rein. Ja, man lebte mit dem Tod zusammen. Also deshalb ist für mich das Sterben nicht etwas Schreckliches. Es ist nur ein Übergang, ein Austausch. Ich werde nur umgekleidet und es wird ein neues Lebensprogramm anvertraut bekommen. Ja, mein Computer, meine Seele arbeitet anders und ich freue mich. Ich werde den Herrn sehen, meinen König, dem ich gedient habe, für den ich da war. Der Mensch ist ein Wissender und als Wissender geht er zu Gott. Ja, und du wirst nur sagen, das war mein Leben. Und ich kann berichten, das, was ich hier gelernt habe, das, was meine Seele erfahren hat, all diese Wahrnehmungen. Deshalb, ich predige, um dich vorzubereiten auf das Leben nach dem Leben. Leben nach dem Leben, ja. Ob du das glaubst oder nicht, wir werden alle diesen Weg gehen. Diese Erde ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Milliarden von Menschen, die je gelebt haben, die sind am Ziel angekommen. Jeder Mensch macht seine eigene Erfahrung. Deshalb, du kannst nicht mich kopieren. Du musst selbst deinen Weg finden, was der Weg ist, ja? Selbst musst du mit deinen Problemen, Spannungen, Ärger und Scherereien und Streit und Disharmonie fertig werden. Nachher ist es zu spät. Und es gibt ein zu spät. Stell dir mal vor, ich wäre bei diesen Herren oder Herrschaften nicht vorbeigegangen oder nicht das Vater unser mit ihnen gebetet, wo wären sie gelandet? Ja, auch ganz weit weg. Ganz weit weg. Deshalb ist es so wichtig, dass man alle Zeit bereit ist. Und ich bete, lieber Gott, hilf, dass Menschen dich erkennen zu Lebzeiten, dass sie hier gereinigt, geheiligt werden, dass sie hier gewaschen werden durch das Blut Jesu Christi, dass sie selig sterben, ja, dass sie das Ziel erreichen, das du für uns Menschen gestreckt hast. Ja, du hast diese Erlebnisse in unser Leben einprogrammiert und das ist der Sinn des Lebens, hier dich zu finden, dich hier kennenzulernen, ja, und das ist das Geheimnis des Lebens. Und wir hören jetzt das Lied, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht, und währenddessen nehmen wir unser Abendopfer auf, Gott möge uns segnen, aber mach dein Leben hieb- und stichfest, dass du Gott begegnen kannst. Und das kann ganz schnell gehen, ja, und das kann noch lange dauern. Ich muss nur noch ein bisschen was einfügen. Ich habe einen alten Bruder hier in der großen Kirche gehabt, der ist 95 geworden, und dann rief er mich an, Bruder, du musst zu mir kommen, der Heiland hat mich vergessen abzuholen. Ja, mit 95, verstehst du? Und er freute sich so, zum Heiland zu gehen, der hat mich vergessen abzuholen. Ja, und Gott ist ein guter Gott. Er holt uns in dem Augenblick, wenn wir reif sind, wenn wir durch das Fegefeuer gegangen sind, in Gottes Namen. Amen.